In der heutigen Credo-Sendung geht es um Karl Rahner. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich bin im Gespräch mit Professor Jörg Splett. Professor Splett, wir haben viel über die Person und das Denken von Rahner jetzt von Ihnen gehört. Vielleicht können wir es nochmal an der einen oder anderen Stelle am Konkreten durchbuchstabieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel so einen Begriff nehmen wie Gebet. Was hätte das für eine Bedeutung? Wie würde Karl Rahner Gebet erklären?
Ganz wichtig. Erstmal gibt es ein eigenes Buch von ihm, von Gebeten, die er selber gemacht hat, im Zusammenhang, nämlich im Anschluss an eben Besinnungstage, Exerzitien oder so etwas. Ich glaube, Raffelt hat das herausgegeben, ich glaube, zusammen mit Lehmann oder so, die beiden. Gibt es also eigens ein Buch, eigene Gebete, genau wie es ja so ein Buch von Guardini gibt, so mit seinen Gebeten. Und immer wieder hat er ja eben, wir haben ja schon gesagt, da über das Gebet geschrieben, weil die einfache Sache ist die, wenn ich frage, was ist Religion, dann sagt Thomas von Aquin, Religion ist Ordo ad Deum, also ausgerichtet sein auf Gott. Und die deutlichste Ausrichtung auf Gott hin ist die Ansprache an ihn. Das ist das Allerdeutlichste. Heute laufen viele Leute rum und sagen, nein, das Erste ist die Meditation und das Gebet ist nur so für die Fußgänger, erstmal so für die ersten Schritte oder so, aber an sich meditiert man bloß. Ignatianisch ist es umgekehrt, man meditiert eine ganze Stunde, um hinterher zu beten. Eine Viertelstunde, also nicht das Gebet ist eine Vorbereitung auf die Meditation, sondern die Meditation bereitet das Gebet vor, das Gespräch mit dem Gekreuzigten oder wie das heißt dort, das ist die Basis und das ist für Rahner völlig klar, dass ich auf den Menschen zugehen muss und vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren hat er wiederholt in Interviews, das kann man ja nachlesen, die liegen ja vor, auch immer gesagt, man nennt mich so ein Anthropozentriker oder so etwas herum, mir geht es darum, dass nicht Gott für uns da ist und wir für Gott da sein sollen, dass das hingehört. Die Kirche, wo sind die Leute in der Kirche, die jetzt nicht wieder die Kirche, sondern die sagen, wo ist Gott und uns geht es um Gott. Also das hat er da immer wieder ausgedrückt und sagt, das ist der Punkt, der eigentlich ansteht, diese Theozentrik. Er redet vom Menschen, ja, und für den Menschen, ja, aber eigentlich um Gottes Willen und darauf hin.
Und Sie sind auch nicht müde geworden, Professor Splett, ihn zu zitieren mit den Stellen, wo er immer sagt, wo er den ganz klassischen, also den uralten theologischen Grundsatz wieder sagt, wir beten Gott zunächst und zuallererst an, einfach schlicht, weil er Gott ist. Was man eigentlich jetzt, wenn man so vom Klischee Karl Rahner ausgeht, nicht denken würde, dass das von ihm stammt.
Das ist wirklich traurig, weil das ist tatsächlich eben Gott um Gottes Willen. Das ist es erstmal. Deswegen, wir haben in einer Festschrift, ich glaube, war das für De Vries oder Pater Lotz, haben wir beide ein Kapitel über das Gebet geschrieben. Das wusste ich ja vorher nicht, dass er da auch darüber schreibt. Ich hatte mir das ausgesucht über das Gebet und wo ich meine Position ist die, und die habe ich, von wem habe ich die denn natürlich, sagte, die Basis ist der Dank für alles. Ich sage auch mal den Leuten, auch wenn man ein Bittgebet spricht, sollte man als allererstes danken, dass einem eingefallen ist, zu bitten. Weil das ist schon mal ein Geschenk, dass man da so kommt. Also Dank ist die Basis von allem, denn ein Mensch, der sich selbst nicht herstellt, sondern sich verdankt und dieses Verdanken realisiert, der hat zu danken. Das ist das Erste und für mich bestimmt sich der Wert eines Menschen nach seinem Sinn für Dankbarkeit. Heidegger hat uns das ja wieder klar gemacht, Denken und Danken gehören ganz eng zusammen und hat er dann selber auch so geschrieben, wie es eines dieser sogenannten neuen Lieder sind, so, das Denken dankt und dankt nochmal dafür, dass es danken kann. Das ist also, das kann man bei Heidegger lesen. Und das ist tatsächlich auch nochmal dann insofern drin, der Dank ist es. Dann kommt die Basis von allem. Auch den Protest ordne ich da ein, weil zum Danken natürlich auch gehört, dafür kann ich mich ja bloß bedanken, wie wir im Deutschen sagen. Das gehört für mich auch nochmal zum Dank sogar. Denn der Protest setzt voraus, dass der andere mächtig ist. Heute reden so viele theologische Kollegen von der Ohnmacht Gottes. Und Klaus Berger sagt mit Recht, damit haben sie sich geoutet als jemand, der nicht betet. Denn wie soll ich zu jemandem beten, der ohnmächtig ist? Ich bitte sie. Nicht? Also, Dank als Basis. Dann die Mitte in allen möglichen Sprachen. Bitten und beten ist dieselbe Wurzel, die dort drin steckt. Thomas sagt, bitten ist die sich selbst auslegende Hoffnung. Das gehört in die Mitte hin. Und der Höhepunkt ist natürlich der Lobpreis. Einfach das Entzücken ich bin einfach hingerissen von dir, dass es dich gibt. Das ist eigentlich das, was auf das es hinausläuft. Und das ist das, wenn er sagt, wir sind eigentlich für Gott da. Und Gott natürlich tut alles für uns, das ist richtig. Und dass wir für ihn da sein können, kriegen wir ja auch nochmal geschenkt. Wieder Dankbarkeit dafür. Aber dass das wirklich hineingehört in diesem selbstvergessenen Entzücken, dass das eigentlich hingehört dann.
Auf ein, zwei Dinge müssen wir noch zu sprechen kommen. In der Kürze der Zeit gibt es zum Beispiel diesen Begriff, der mit Karl Rahner assoziiert wird, des anonymen Christen. Und da haben ganz viele Christen Schwierigkeiten damit. Und er wird wirklich sehr häufig und sehr gern zitiert in den unterschiedlichsten Kontexten. Wie würden Sie dieses Wort erklären?
Er selber hat gesagt, das ist unglücklich. Warum er es nicht gelassen hat, verstehe ich nicht. Es hätte wegkommen. Ich versuche es den Leuten so zu erklären, wie es ist. Er hat immer wieder Post bekommen von Leuten, die gesagt haben, mein Sohn oder mein Bruder oder ist nicht mehr in der Kirche und jetzt mache mir grässliche Sorgen, dass die in die Hölle kommen und so. Und dann hat er einen Artikel, den kann man ja nachlesen in den gesamten Schriften, der heißt der Christ und seine ungläubigen Verwandten. Das war der erste Schritt, wo er das formuliert hat. Und dann hat er das eben grundsätzlich aufgefasst und hat diesen wirklich verunglückten Satz gemacht. Der ist ja schon sprachlich völlig verunglückt. Denn anonym ist ja der selber weiß, wie er heißt, nur die anderen wissen es nicht. Hier ist es so, die wissen nicht, was sie sind, aber der Pater Rahner weiß es. Also das ist von vornherein verkehrt, der Name. Was er ausdrücken wollte, war zu sagen, nicht ich muss den Leuten, wir kommen wieder auf die transzendentale Frage zurück. Was ist die Bedingung der Möglichkeit dafür, da anzukommen? Wie kann ich an jemanden hinpredigen, wenn ich meine, durch mein Wort, das ich da rede, bringe ich den zu Gott? Sondern ich muss doch davon ausgehen zu sagen, dass Gott den selber eben auch schon anspricht und ihn eigentlich eine Offenheit dafür gibt, wo er zuhören kann und das aufnimmt, so dass man hier nicht sagt, ich bin hier der Erste und muss das alleine tun, sondern ich komme da schon jemand hin, wo Christus schon da ist, so wie er bei seiner Gerichtsrede sagt, ihr habt mich besucht. Also ist ja überall schon da, nicht so wie der Igel, der da den Hasen da also betrügt, sondern er ist wirklich da, dort schon, und nimmt das auf, so dass man eben sagen soll, die sind an sich schon der richtige Ausdruck. Ich habe mir den Ausdruck genommen im Rückgriff auf den Frankl. Frankl hat seine Doktorarbeit geschrieben, damals in Wien, über den unbewussten Gott. Und ich spreche deswegen vom unbewussten Christen. Also dass das schon in dem drinnen steckt, drin stecken könnte. Wie begründet das jetzt Rahner? Er begründet es so, dass er sagt, wer auf die Dauer anständig ist, kann das nur aus der Gnade Gottes. Alle Gnade Gottes ist aber die Gnade durch Jesus Christus. Also ist er durch die Gnade Jesu Christi schon also auf dem richtigen Weg. Das darf man jetzt nicht verwechseln mit Nathan dem Weisen, der sagt, was man glaubt, ist vollkommen wurscht, die Hauptsache man ist anständig, sondern wenn ich jetzt nachdenke über diese Gnade, dann sagt Rahner, zu jeder Gnade gehört auch ein theoretischer Aspekt. Also Gnade heißt nicht bloß, er gibt mir Kraft, das Gute zu tun, sondern Gnade macht mir auch immer die Augen ein bisschen auf. So wie also Leute sagen, zum Beispiel im Umgang mit unangenehmen Menschen, geben die einem den Rat, stell dir vor, wie seine Mutter ihn anguckt oder so. Nicht? So sollen wir dann sagen, jeder Mensch, mit dem wir zu tun haben, ist von Gott beim Namen gerufen. Jesus Christus ist für ihn gestorben und der Geist will ihn eigentlich führen zu diesem Fest der ewigen Anbetung. Sodass also hier schon das eigentlich mit drinnen steckt, also auch das Theoretische. Und dann sind wir wieder bei unserem Begriffspaar. Es gibt zwei Formen von Glauben. Der kategoriale Glaube ist der das Credo sagen kann und das vertritt. Wort für Wort festgenagelt. Transzendental kann ich die Welt mit Gottes und Christi Augen angucken, weil mir das geschenkt worden ist. Ich gucke schon wohlwollend auf die Welt, im Sinn des Schöpfers. Ich gucke schon erlösend auf die Welt, im Sinn Jesu Christi. Transzendental, ich weiß das nicht. Das ist mir geschenkt worden und es ist mir gewachsen in mir, nicht in mir, ich meine in diesen Betreffen da, weil das eben zugleich er darauf geantwortet hat und versucht, dem zu entsprechen. Und so kann der dann eben menschenfreundlich leben. Und jetzt kann man ihm den Namen geben, so wie der Paulus dann da in Athen sagt, ihr habt da einen Gott, von dem ihr nicht wisst, wie der heißt, den Namen sage ich euch. Und dann kommt er auf Anonym und macht dann so ein Zeug. Und macht da einfach einen sprachlichen Schnitzer. Und das finde ich durchaus hilfreich, weil die Leute erst gesagt haben, dann ist keine Mission mehr möglich. Das ist überhaupt nicht wahr. Die Frage ist, warum mache ich Mission? Franz Xaver hat wirklich gemeint, wen er nicht tauft, kommt in die Hölle. Ich muss Ihnen sagen, dafür wäre ich nicht losgezogen. Ich wäre nicht so ein Format. Deswegen finde ich den so sagenhaft toll, was der auf sich nimmt und geht dorthin. Aber dann hat er es ja auch erlebt. Dann fragt er doch einen von diesen großen Japanern. Und der tauft, sagt er, was ist mit meinen Ahnen? Und dann sagt Franz, ja, die tut mir leid, die sind in der Hölle. Und sagt er, dann gehe ich lieber zu denen als anders. Und erst im letzten Jahr, wo der Franz dann schon da sitzt auf der Insel und wartet, nach China reinzukommen, da sind dann schon seine Nachfolger in Japan oder so. Da klingt erstmal, fängt er an nachzudenken und sagt, das kann doch nicht sein, dass die Leute, die ich jetzt nicht getauft habe, dass die einfach alle in der Hölle sind. Aber bis dorthin hat er das gemeint. Und insofern sage ich, ist das gar keine Verunmöglichung der Mission, sondern es ist die Ermöglichung der Mission. Dass ich sage, ich muss es zwar tun, muss hingehen, die Leute kommen in den Himmel, kommen die auch so. Das fand ich sowieso schlecht, dass man immer sagt, ich muss die Mission machen, damit die Leute gerettet werden. So wie auch immer bei der Pfarrmission, ja, auch mal rette deine Seele. Anstatt zu sagen, nein, es gehört sich Gott gegenüber. Die Leute können doch nicht bloß hier leben und dauernd bloß Autos, Sex, Krawatten und was weiß ich noch rum und merken erst im Himmel, wie Gott sie liebt. Das sollen sie hier merken, das verdient Gott. Und außerdem gehört, nicht verdienen, aber soll man das doch auch den Menschen gönnen, dass sie sich hier nicht so abquälen müssen um sich oder alles, sondern wissen dürfen, da ist schon jemand, der mich beim Namen hat und meinen Namen in seine Hand geschrieben hat und ich muss nicht auf Teufel komm raus hier alles selber machen. Ich bin aufgehoben und deswegen Mission. Und deswegen fand ich das ein wirklich ärgerliches Missverständnis zu meinen, er verunmöglicht die Mission. Ich finde, er bringt eigentlich heraus, was sie eigentlich ist und wo sie hingehört und warum wir das tun sollen. Auch unsere Neuevangelisierung. Manche denken, es geht um die Macht der Kirche. Nein, es geht einfach darum, dass sich das gehört, dass Gott gewusst wird in seiner Liebe zu uns und dass man den Menschen hilft, dass sie sich nicht so verloren vorkommen.
Das würde dann tatsächlich aber auch der Mission oder dem klassischen Missionar seine Einseitigkeit auch nehmen. Das heißt, das wäre dann, er würde sich dann, die würde diese Mission, die er irgendwo hinbringt, in Anführungszeichen, die würde auch was mit ihm machen.
Das würde ich hoffen, vor allen Dingen unter einem Punkt, wo ich jetzt wieder etwas schärfer werde und das nicht so nett ausdrücke wie Sie, indem ich nämlich wirklich erbittert bin zum Teil über die Missionswerke und über die Art, wie da die Fastenmissionen, also die Sammlungen sind, wo da bloß noch die Entwicklungshilfe übrig bleibt. Da lese ich überhaupt nichts von Christus. Das ärgert mich an unserer Kirche sowieso hier, an beiden christlichen Kirchen in Deutschland, dass man den Eindruck hat, der Religionsunterricht ist ja nur Ethikunterricht, deswegen kann auch eins fürs andere wechseln. Wie sehen unsere Bischofsworte normalerweise aus zu den großen Festen oder zu Neujahr? Wann kommt da mal Christus vor? Nein, die machen Moralpredigt wie die Politiker auch. Und wo bleibt denn diese Dimension, von wo wir eigentlich reden sollten? Und wenn das dann wieder entdeckt würde, auch in unseren Missionswerken. Natürlich sollen wir den Leuten auch helfen oder so. Ich bin ja nicht dagegen. Darf ich schon gar nicht sein, wenn wir jetzt das Jahr der Barmherzigkeit haben. Aber apropos Barmherzigkeit, es gibt außer den leiblichen Werken der Barmherzigkeit auch nochmal die geistlichen. Und dann sind es gerade denen zu sagen, dass da es so jemand gibt wie Jesus Christus, ist doch ein Werk der Barmherzigkeit nochmal ein Stück mehr, so dringlich das ist, dass sie jetzt Brot kriegen. Aber das andere doch auch.